Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Begrüße alle natürlich ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Es geht um Marketing, ja, und was man mit Marketing so alles auch bewegen kann. Und dazu möchte ich heute Ulf Michel bei mir im Podcast, ja, willkommen heißen. Er ist Geschäftsführer der OMS AG und was die OMS so alles macht und worauf es da ankommt und warum er sich auch für den CEC-Prozess, ja, entschieden hat, auch in die Zusammenarbeit zu gehen. Darüber wollen wir auch sprechen. Deswegen wünsche ich erstmal allen heute ganz, ganz viele Impulse wieder aus der heutigen Ausgabe heraus.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Ulf, herzlich willkommen zu unserer heutigen, ja, Ausgabe. Danke natürlich erstmal, dass du dir die Zeit, ja, genommen hast und oder die Zeit nimmst. Und ich habe eben gerade schon in der Ankündigung gesagt, wir haben natürlich heute zum einen einen Unternehmer, der sich auch zu der Zusammenarbeit mit CEC entschieden hat und auch in den Anfängen des Prozesses ist. Also von daher auch mal wieder, wir haben ja oftmals Klienten bei uns in dem Podcast, die den Prozess schon viele Jahre machen und dann über 10 Jahre Prozess reden oder über 15 Jahre Prozess reden. Heute haben wir mal jemanden, der über die Anfänge des Prozesses ja berichtet und deswegen vielleicht auch mal eine ganz gute Perspektive und vielleicht auch, warum ihr euch natürlich gerade auch für den Prozess entschieden habt. Ja, darüber können wir ja auch nochmal gleich auch sprechen. Aber dann möchte ich natürlich auch darüber sprechen, wo eure Expertise ist, was ihr macht, ja, wo ihr erfolgreich ja auch schon seit vielen Jahren in eurem Markt auch agiert. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Also von daher, ich freue mich auf die heutige Ausgabe und möchte natürlich dir zuerst mal das Wort übergeben, lieber Ulf. Stell dich erstmal vor, wer du bist, deine Vita und was du so heute alles machst.
Ja, hallo Andreas, vielen Dank, dass ich heute in dem Podcast von dir dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Das ist ja eine der schönen Gelegenheiten, wo man auch mal so ein bisschen außerhalb sprechen kann und jetzt sozusagen auch ein paar interessante Themen für andere Leute hat. Ja, also ich bin Ulf Michel, ich bin Vorstand der OMS AG, hat Andreas ja gerade gesagt. Wir sind eine Agentur für digitales Marketing und wir machen im Endeffekt unsere Kunden im Internet sichtbar. Das so sozusagen mal die Kernthematik, die wir schaffen. Wir schaffen es sozusagen, die Produkte unserer Kunden und die Dienstleistungen unserer Kunden so sichtbar zu machen, dass die idealerweise deutlich stärker gekauft werden, als sie vorher gekauft wurden, bevor der Kunde mit uns zusammengearbeitet hat. Wie machen wir das? Wir sind ein bisschen, ich sage jetzt mal zweigeteilt. Andreas, du weißt das, aber ich erzähle es jetzt hier natürlich
Ja, auf
nochmal
jeden Fall.
in der Runde. Wir haben intern zwei Geschäftsbereiche gegründet, die jetzt auch tatsächlich in diesem Jahr in separate einzelne juristische Entitäten transferiert werden, also eigene Agenturen beziehungsweise eigene Firmen gegründet. Das ist einmal der Geschäftsbereich für kleine und mittelständische Unternehmen. Wo wir im Endeffekt für die Kundengruppe spezifisch natürlich Dienstleistungen anbieten, die sich im Wesentlichen natürlich auch immer noch auf die gleichen Bereiche fokussieren wie in dem anderen Geschäftsbereich, zu dem ich gleich komme, aber angepasst sind auf die Kundengruppe. Das heißt, wenn wir über zum Beispiel so ein Thema wie Social Media Marketing reden, was ja, sagen wir mal, der ein oder andere vielleicht da draußen kennt, also klassisch im B2C-Segment, also wenn wir mit Endkunden oder mit Kunden zusammenarbeiten, die wiederum an Endkunden ihre Produkte verkaufen, dann reden wir hier über Kanäle wie Instagram, über Facebook, da reden wir über TikTok und so weiter. Und jetzt kennt man natürlich auf TikTok verschiedene Creators oder auch auf Instagram. Am Ende des Tages müssen wir natürlich schauen, dass unsere Dienstleistung auch zu dem Kunden passt. Und der Hauptgrund, weshalb wir irgendwann mal diese beiden Geschäftsbereiche gemacht haben, ist halt, weil wir festgestellt haben, dass jemand von uns aus der Firma, der sozusagen mit einem Großkunden redet, das ist der andere Geschäftsbereich, zu dem ich gleich komme, dass es für den wahnsinnig schwierig ist, möglicherweise dann im nächsten Gespräch mit einem kleinen Mittelständler zu reden. Weil auch wenn die Dienstleistung im Wesentlichen die gleiche ist, etwas strukturierter und etwas kostengünstiger im KMU-Bereich als im Großkundenbereich, ist es aber so, dass die Ansprechpartner ganz andere sind bei einem kleinen Mittelständler versus einem Großkunden. Bei einem kleinen Mittelständler redest du in der Regel, Andreas, das weißt du sicherlich auch, du redest immer mit den Geschäftsführern, mit den Inhabern. Da gibt es in der Regel keine dedizierte Marketingabteilung, die das tut, sondern das macht der Geschäftsführer nebendran. Und dann hast du halt immer dieses Thema, dass jemand in der Geschäftsführung sagt, für mich ist total relevant, wie viel Geld in Anführungszeichen und Zeit stecke ich in das Thema rein. Und wie viel bekomme ich am Ende des Tages raus? Ja, also gerade im KMU-Segment, wo ja dann auch die Ausgaben tatsächlich erheblich sind im Verhältnis zu dem Umsatz, den so ein Unternehmen macht oder erheblich sein können, kommt es natürlich total darauf an, dass sich das lohnt für den Unternehmer. Und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, dass wir gesagt haben, wir haben dann auch ein Team von sozusagen unseren Mitarbeitern, die halt eben speziell mit KMU-Kunden arbeiten können, die auch wissen, worauf es da ankommt und die, sagen wir mal, dann auch Rede und Antwort stehen können, wenn dann die Frage kommt, ich habe diesen Monat so und so viel Geld ausgegeben, was hat mir denn das am Ende des Tages alles gebracht? Jetzt bin ich schon ziemlich in die Tiefe gegangen. Ich will vielleicht nochmal sozusagen den Blick ein wenig heben, den Adlerblick nochmal heben und nochmal grob in die den Überblick geben. Also Social Media Marketing haben wir gerade gesagt, das ist sicherlich ein Thema, was wir machen. Aber wir machen noch viele andere Dinge. Wir bedienen dieses gesamte Google-Imperium in Anführungszeichen, was die bezahlte Werbung auf Google angeht. Also in der Suche natürlich kannst du ja werben. Das weiß jeder. Die gesponserten Einträge, gerade auf dem Mobiltelefon, sind ja, sagen wir mal, teilweise sogar füllend der ersten Seite. Du hast überhaupt keine anderen Einträge. Nichtsdestotrotz, neben der Suche gibt es natürlich auch die Display-Banner. Das denkt man manchmal gar nicht, wenn man sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt, dass man, wenn man beispielsweise auf, was weiß ich, spiegel.de oder auf dem Handelsblatt oder wo auch immer unterwegs ist, dass man dort Banner ja sieht, die einen zum einen idealerweise tatsächlich interessieren sollten, weil sie ja nutzerbezogen sind, aber die halt eben zum Beispiel über Google ausgespielt werden. Und das sind dann wieder Placements, sogenannte Platzierungen, wo wir letztendlich auch Kunden dann betreuen, diese Banner an der Stelle auszuspielen. Das wäre das Thema Google. Dann haben wir natürlich auch diesen Bereich der sogenannten Suchmaschinenoptimierung. Das ist also der organische Bereich, sagt man bei Google, alle Einträge, die nicht bezahlt werden, wo der Klick quasi kein Geld kostet, sondern die halt eben dort sind, wenn jemand sucht und halt unter der Werbung erscheinen, beziehungsweise, na, wir sind ja im Jahr 2024, heutzutage würde man natürlich eine Strategie so aufbauen, dass man sagt, die Themen, die ich mit Suchmaschinenoptimierung optimiere, das sind halt auch Themen, wo idealerweise keine Werbung ist, so dass wir dort halt einfach relativ präsent sind. Das wäre das dritte Segment. Und das vierte Segment ist letztendlich die Erstellung von Webseiten und Online-Shops. Also wir sind auch in dem Thema neue Webseiten, neue Designs, neue Markenauftritte. Das wären Themen, die wir auch begleiten. Oder wenn jemand sagt, ich brauche einen neuen Online-Shop oder ich brauche insgesamt vielleicht auch ein kompliziertes Shop-System, das wären Themen, die wir letztendlich auch machen. Im KMU-Segment genauso wie im Großkundensegment, nur halt, dass du im Großkundensegment dann halt eben tatsächlich den klassischen Konzern hast, wo du halt eben gerade nicht mehr mit einem Vorstand oder einem Geschäftsführer redest, sondern wo du halt einen dedizierten Marketing-Ansprechpartner hast, mit der halt dann der Counterpart ist für unseren Mitarbeiter.
Ulf, vielen, vielen Dank erstmal für deine einleitenden Worte. Ja, es gibt immer bei uns eine kleine Wette. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit du da vorne im Ranking kommst. Wir haben jetzt mal gemessen, wie lang unsere einleitenden Worte unserer Gäste sind, bis ich zum ersten Mal wieder zu Wort komme. Also von daher, da bist du schon mal zumindest einen Platz weit oben. Aber das spricht ja auch dafür, und das, so kenne ich dich auch und so waren unsere Begegnungen auch immer, und deswegen, ich möchte das auch gleich zurückspiegeln, mit welcher Leidenschaft ja du auch ja in deinem Thema drin bist und wie du da auch mit Herzblut drüber sprichst. Deswegen macht es auch total Spaß, dir dazu zu hören, und vor allen Dingen, ich habe jetzt auch den Vorteil, ich sehe dich auch, also ich möchte an der Stelle nochmal auf den Podcast auch verweisen, auch mit welch funkelnden Augen darüber du dann auch sprichst und erzählst. Also das ist einfach dein Herzblut, und das ist einfach schön, ein Unternehmer genau so zu hören, ja. Ulf, erzähl noch mal ein bisschen, bitte ein bisschen was über eure Geschichte. wie groß ihr auch vor allen Dingen heute seid. Ja, ich meine, da es gibt ja nun jetzt im Bereich der Agenturen ja auch ich sage jetzt mal die großen Big Player, aber es gibt ja auch so die typischen 2- oder 3-Mann-Agenturen, die genau, sage jetzt mal, mit ähnlichen Inhalten vielleicht gleich hier kommen würden, wie du es jetzt auch gemacht hast, aber dass die OMS AG ja auch eine entsprechende Größenordnung hat und dass ihr auch selber eine entsprechende Mitarbeiterzahl habt und so weiter. Ich denke, das sollten wir auch erst nochmal rausarbeiten und nochmal deutlich machen, einfach nochmal zu sehen, wer seid ihr, wo kommt ihr her, wie groß seid ihr, wie seid ihr aufgestellt und so weiter, bevor wir in die inhaltlichen Dinge gleich nochmal reingehen, weil da habe ich natürlich auch gleich noch ein paar Fragen an dich.
Ja, sehr gerne. Also wir gehören wahrscheinlich zu einem der wirklich frühen Player. Wir sind ja 2004 gegründet, wir sind dieses Jahr 20 Jahre alt geworden. Das ist für so eine Agentur im reinen Digitalsegment schon erstaunlich. Das heißt, wir waren recht früh dabei. Wir sind heute 65 Mitarbeiter groß, also die Agenturlandschaft in Deutschland ist unglaublich unübersichtlich. Andreas, du hast es gerade schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele ganz kleine Agenturen. Es gibt natürlich dann die riesigen Agenturen. Und am Ende des Tages, sage ich immer, muss es sozusagen zwischen Kunde und Agentur matchen.
Genau.
Und das sind ganz oft die Menschen, die da das Geschäft machen, ähnlich wie das jetzt vielleicht bei euch ist, Andreas. Das heißt, wenn wir einfach ein gutes Gespräch haben, dann funktioniert das auch in einem Geschäft theoretisch hinten dran. Wenn das auf der menschlichen Ebene nicht so gut funktioniert, dann ja, sucht man sich lieber eine andere Agentur. Aber wir sagen halt natürlich, mit unserer Größe von 65 Leuten sind wir jetzt auch kein wirklich ganz kleiner. Und damit können wir natürlich auch größere Projekte stemmen. Also wir haben durchaus auch internationale Kunden, wir betreuen internationale Kampagnen, mittlerweile sogar auf der ganzen Welt. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden aus dem Logistikbereich, da machen wir sogar in Thailand Kampagnen, in Australien, in Südamerika. Also es sind alles Dinge, die wir theoretisch von hier aus, von Frankfurt aus, oder von Eschborn bei Frankfurt aus können. Von daher, ja, ich sag mal, die Größe ist bei uns groß genug, um große Dinge zu machen, aber noch nicht so groß, dass du halt am Ende auch wieder so ein bisschen behäbig und ineffizient wirst. Das ist halt gerade bei den ganz großen Serviceplanen oder auch die bekannten, sagen wir mal, Kreativagenturen und so weiter, da gibt es ja auch viele, die dann halt einfach auch aufgrund ihrer Größe Preise aufrufen, wo der Mittelständler in der Regel dann auch nicht mehr unbedingt mitkommt. Na,
Ja,
das
genau.
ist ja dann auch immer so ein Thema.
Ja, deswegen, das möchte ich einfach nur nochmal unterstreichen. Also ihr seid ein Team von fast 70 Leuten, ja, und das hat ja schon auch eine gewisse Größenordnung. Das muss man einfach auch mal so sehen. Und von daher
absolut.
Hat natürlich dann auch ein Volumen, was man natürlich auf der einen Seite auch bewegt, ja, und aber auch bewegen kann. Und natürlich, deswegen, ich fand es ganz spannend auch, als du das nochmal gerade so aufgeteilt hast, auch in die zwei Bereiche. Wo, also ist für euch wirklich die Grenze, dass ihr sagt, ja, auf der einen Seite ist euer Ansprechpartner der Unternehmer noch, ja, und auf der anderen Seite sind es dann im Prinzip Angestellte, Marketingmanager, Marketingleiter etc. Ist das eure Abgrenzung? Weil man im KMU-Bereich, es gibt ja Unternehmen mit 350 Mitarbeitern, die noch sagen, ich gehöre zum KMU-Bereich, ja. Also wo andersrum habe ich auch jetzt Unternehmen, die haben 13.000 Mitarbeiter und sagen, sie sind noch ein Mittelständler. Also deswegen, wo willst du da immer, wo zieht man die Grenze? Ja, deswegen das vielleicht auch für mich so, wo ziehst du die Grenze? Ist es also wirklich in der Verantwortlichkeit, in der Zuständigkeit, wann du jemand nach links oder wann du jemand nach rechts nimmst in das Geschäftsfeld?
Ja, tatsächlich. Also diese Verantwortlichkeit oder die Art und Weise, wie ein Unternehmen aufgebaut ist, ist für uns ein wichtiger Faktor, um da die Grenze zu ziehen. Mal vorne ab, es gibt eigentlich keine wirkliche festgeschriebene Grenze. Es gibt eine produktgetriebene Grenze, weil es einfach gewisse Produkte, wenn du gerade in dem KMU-Segment unterwegs bist, dann sind unsere Dienstleistungen recht stark in so eine Produktform reingegossen, wo du auch wirklich sagst, ich beauftrage jetzt dieses Produkt, das hat eine Laufzeit von 1 Monat, von 3 Monaten, wie auch immer, und ich kriege dafür genau festgelegt eine bestimmte Leistung. So und so viele Stunden oder so und so viele Seiten oder ein Stück neue Homepage oder ähnliches. Also das ist dann relativ klar abgegrenzt. Und dort gibt es natürlich vom Produkt irgendwo eine logische oder eine natürliche Grenze, wo du sagst, irgendwie oben drüber gibt es einfach kein KMU-Produkt mehr. Weil was wir im Großkundenbereich machen, ist in der Regel eher, sagen wir mal, auf Einzelbasis mit einem, mit sozusagen einer individuelleren Leistung. Da ist es in der Regel nicht so, dass wir dort von der Stange irgendwas anbieten. Gibt's auch, aber sagen wir mal, die meisten unserer Kunden sind da in einem individuellen Segment unterwegs. Und von daher ist also, sagen wir mal, auf der einen Seite, was wir eben gerade schon gesagt haben, diese Grenze des Ansprechpartners, der Struktur des Unternehmens, wo wir sagen, das ist eher KMU, das ist eher Großkunde. Und auf der anderen Seite halt eben auch diese Produktgrenze. Und das Dritte, was wir noch immer für uns mit reinbeziehen, ist auch ein bisschen das, was wir als Potenzial nehmen oder was wir als Potenzial bezeichnen, was das Unternehmen aber für uns hat letztendlich. Also was ja zum Beispiel sein kann, du hast einen großen internationalen Konzern, der beauftragt dich aber erstmal nur mit einer Miniaturleistung, weil der dich erstmal kennenlernen möchte. Und das kann auch wirklich theoretisch eine Leistung sein, die wir in einem KMU-Segment irgendwie abbilden würden. Dann würden wir den aber trotzdem nicht ins KMU-Segment nehmen, weil wir einfach sagen, das ist das Potenzial hinten dran und das harmoniert einfach nur im Großkundensegment und der erwartet dann auch einen etwas anderen Service. Das muss man ja fairerweise auch sagen. Du hast ein etwas anderes Service-Level sozusagen in einem Großkundensegment, was nicht unbedingt heißt, dass es nicht dass es persönlicher ist oder zuvorkommender oder ähnliches. Das ist vielleicht gar nicht unbedingt der Fall. Im KMU-Segment sind wir sehr persönlich und sehr nahbar und wir identifizieren uns total mit den Geschäftsmodellen. Das ist vielleicht auch eines der Dinge, die wir vielleicht anders machen als andere, dass wir halt wirklich sagen, wir müssen das Geschäftsmodell vom Kunden verstehen. Wir müssen verstehen, wo unser Kunde sein Geld verdient. Weil nur wenn wir das verstehen, können wir am Ende auch eine Kampagnenstruktur aufbauen und Kanäle empfehlen und auch Ausgaben empfehlen, dass das am Ende für den Kunden auch durchaus Sinn macht, ja. Und dementsprechend sind wir vielleicht sogar persönlicher in einem KMU-Segment als im Großkundensegment, aber Service Level ist natürlich trotz alledem ein Unterschied. Und ja, so kann man im Endeffekt sagen, verteilen wir die Kunden nach Potenzial, nach sozusagen Firmenstruktur und nach dem Produkt.
Ulf, also es wäre nicht der Adlerblick-Podcast, ja, wenn wir nicht natürlich auch noch, bevor wir, wie gesagt, wir gehen gleich in die Inhalte nochmal rein und in die Themen rein, aber ich möchte natürlich immer auch ein bisschen was darüber den Menschen erfahren, ja, also von daher vielleicht nochmal so ein paar Sätze zu deiner persönlichen Lebensgeschichte, ja, ich meine, ich kenne natürlich jetzt schon ein paar Dinge über dich, über unsere Gespräche, was dich auch als Mensch ausmacht und deswegen würde ich auf jeden Fall dich bitten, auch nochmal ein paar Worte zu dir als Person zu sagen, wie bist du in diesen Bereich reingekommen, was hat dich da geritten, dass du
ja.
Heute, ja, die OMS AG machst, ja, und deine Passion da auslebst. Also wie ist dein Weg gewesen? Was hat dich dahin geführt, wo du heute bist als Mensch?
Ja. Wie immer im Leben, wenn man so ein gewisses eine gewisse Erfahrung hat, will ich mal sagen, dann guckt man immer zurück und sagt, das ist ja irgendwie schon ein ziemlich interessanter Zufall in Anführungszeichen. Ja, viele Dinge ergeben sich ja einfach so. Die hat man vorher gar nicht so geplant. Ja, ich habe irgendwann mal BWL-Wirtschaftsinformatik studiert, habe schon immer einen starken Tech-Background auch gehabt. Das war so immer etwas, was mich interessiert hat, Technologie und Programmieren und alles, was damit dazugehört. Und habe dann aber erstmal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Klassisch, so wie bei dir, Andreas, nur die waren ein bisschen anders aufgebaut. Die hatten damals schon auch einen sehr starken Tech-Fokus und wir haben relativ viel Technologieprojekte für große Konzerne gemacht. Das heißt so, mein Anfang vom Berufsleben war halt Unternehmensberatung und dann gab es sagen wir mal kurzen Ausflug in das Familienunternehmen in Anführungszeichen, was mein Vater seinerzeit gegründet hatte, was sich im Anfang der 2000er, will ich mal sagen, sehr stark gewachsen ist mit dem Vertrieb von Mobilfunkverträgen und Mobiltelefonen. Und wir hatten ja damals eine Situation, die war relativ skurril. Ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2005, 2006 ungefähr muss das gewesen sein. Da gab es eine Zahl, da gab es in Deutschland roundabout 80 Millionen Einwohner, aber 95 Millionen Mobilfunklaufzeitverträge.
Unfassbar.
Ja. Also mehr Laufzeitverträge als Einwohner.
Ja.
Und Und sozusagen ja alle mitgezählt, von den Babys bis zu den ganz Alten. Also das war schon sehr skurril. Und ich meine, was war der Hintergrund? Der Hintergrund war natürlich, dass diese Verträge seinerzeit vor allen Dingen als Finanzierungsvehikel genutzt wurden, so wie heute teilweise ja auch noch. Die Leute sich halt mit zwei oder mehr Verträgen sozusagen dieses Telefon, was sie haben wollten, für irgendwie 1 Euro quasi als Kredit geholt haben. Für mich war das aber der Punkt, an der Stelle zu sagen, ich glaube, dass diese Wachstumsstory, die wir damals hingelegt haben im Mobilfunk, dass die endlich ist. Weil wenn du an einem Punkt bist, wo du eigentlich 120% des Marktes bereits versorgt hast, klar kannst du die immer wieder neu versorgen und so weiter, aber die Luft wurde verdammt viel dünner. Und ein bisschen abgekürzt habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich sozusagen mich nochmal umschaue und nochmal sozusagen meine eigenen Wege gehe und nicht da in dieses Unternehmen einsteige. Wir haben das Unternehmen dann tatsächlich auch irgendwann veräußert. So gesehen war das dann auch gar nicht schlimm, dass ich in Anführungszeichen dort nicht eingestiegen bin. Und ich bin dann über einen Bekannten damals tatsächlich in die Online-Marketing Solutions AG eingestiegen. Und zwar erstmal als auch Berater von außen. Da gab es ein paar Prozessthemen sozusagen. Also jetzt nicht auf dem Level, Andreas, wie ihr das jetzt macht, sondern das war eher so inhaltlicher Natur. Auch in einem Team gab es dort, ist ein Teamleiter weggeflogen oder der ist gegangen sozusagen, und da gab es einen Personalengpass und ich habe dann erstmal unterstützt und über die Zeit das Unternehmen kennengelernt und irgendwann dann ein paar Jahre später tatsächlich gesagt, okay, ich möchte dieses Unternehmen übernehmen. Da gab es dann auch eine Möglichkeit sozusagen, das von dem ehemaligen Inhaber, der mein Bekannter war, dort letztendlich zu erwerben und wir haben das dann übernommen und ja, das ist mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre her, noch mehr als 10 Jahre her, dass ich das sozusagen übernommen habe. Und ja, seitdem ist es in Anführungszeichen mein Baby und ich baue es auf und wir strukturieren es. Und ich sag mal, in unserer Branche ist ja Wandel total präsent und jedes Jahr ist irgendwie ein Stück weit anders. Und wenn ich jetzt alleine nur mal die 10 Jahre zurückgucke, die ich jetzt hier an dieser Position sitze, dann ist das Unternehmen heute ein völlig anderes als das Unternehmen vor 10 Jahren. Also
Ja.
da hat sich extrem viel gedreht.
Absolut, ja. Ja, vielen Dank erstmal dafür deine offenen Worte und bist auch glücklicher Familienvater
In der
und
Tat, ich habe zwei Kinder, 48 Jahre alt, noch nicht ganz, ich werde 48 Jahre alt, habe zwei Kinder, 12 und 10. Ja, genau. Also
ja.
so
Sehr schön.
gesehen gibt es da auch privat
Ist,
was.
ja,
Privat
genau. Und,
Sportler,
ja.
sehr leidenschaftlich auf dem Fahrrad unterwegs, mit langen Touren und so weiter. Also ja, das macht mir großen Spaß.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ulf. Ja, dann vielleicht erst noch mal so ein bisschen in die Themen noch mal rein. Also ich meine, du bist natürlich ja auch genau für die Unternehmen tätig, ja, mit denen wir ja auch intensiv zusammenarbeiten. Also wir haben sozusagen ja da ganz ähnliches Klientel auch aus den verschiedenen Branchen. Und natürlich das Thema Marketing, Sichtbarkeit, ja, Arbeitgebermarke, aber auch natürlich bei den, egal ob es jetzt B2B ja, Ansätze sind oder B2C-Ansätze sind, die Sichtbarkeit eines Unternehmens, ja. Und ich meine, wir sind natürlich gerade in den Bereichen ja in riesig schnellen Veränderungsprozessen. Und da würde ich dich nochmal gerne bitten, so, was sagst du da? Was ist das, was Marketing heute wirklich ausmacht? Ja, was sind die, also du hast gerade schon die Schlagworte genannt vorhin, auch in denen ihr euch ja auch beschäftigt. Aber was kann man heute einem Mittelständler da überhaupt noch empfehlen? Wie kann man da mit ihm in die Themen reinkommen, dass man sagt, klar, auch die Ausgaben, die ich da tätige, sind letztendlich nicht wie Henry Ford, 50% meiner Werbung ist umsonst oder meines Marketings,
Genau,
was ist denn welche? Ja, also was ist in eurer Gemengelage da so alles los? Weil das sind ja auch Themen, die unsere Klienten immer wieder fragen und wir tangieren es ja nur so ein bisschen aus der Strategie kommend, logischerweise, aber die Umsetzung natürlich, dafür seid ihr die Profis und deswegen lasst uns da ein bisschen teilhaben an dem, was da eure täglichen Herausforderungen sind in den Branchen, in den Themen, die ihr da bearbeitet.
ja. Also du hast natürlich quasi für jedes Unternehmen im Prinzip immer wieder eine individuelle Herausforderung. Also was man, glaube ich, generell sagen kann heute, ist, dass du ich sage jetzt mal eindimensionales Marketing, wie du das vielleicht früher gemacht hast, wo du sagst, ich bin jetzt mal ganz extrem, ich habe nur die gelben Seiten oder ich habe nur irgendwie ein Plakat oder eine Zeitungsanzeige oder sonst irgendwas und sonst mache ich nichts. Also solche Art von Marketing, das funktioniert heute nicht mehr. Also wenn du auch heute beispielsweise sagen würdest, ich mache nur Google Ads und habe meine Homepage, dann kann es sein, dass das funktioniert für dich, aber du würdest immer nur einen gewissen Teil des Marktes erreichen. Das heißt, eigentlich ist es heute so, dass du sagen musst, ich muss eigentlich auf allen Kanälen spielen. Die Frage ist nur, wie intensiv und wie mache ich das eigentlich? Und da sind wir natürlich dann wieder da und sagen, okay, wir gucken uns halt eben genau an, wo ist deine Zielgruppe unterwegs, wo ist dein Kunde unterwegs und in welchem Kontext ist er dort auch unterwegs? Also nehmen wir mal an, du bist so wie du ja auch ein B2B-Unternehmen, du verkaufst gar nicht an Endkunden. Dann kommt ja relativ leicht die Frage auf, ja, warum brauche ich denn dann da Social Media? Und die Antwort darauf ist ja, nein, du brauchst es auch in der Theorie nicht, um direkt dort ein Produkt zu verkaufen. Aber dein Endkunde, der B2B-Unternehmer ist, möglicherweise, den gibt es auch in einem privaten Kontext. Der surft auch mal privat auf TikTok oder der ist auch privat auf Facebook unterwegs und so weiter. Und da kannst du den halt eben auch erreichen. Da kannst du den vielleicht sogar in einem Moment erreichen, wo der überhaupt nicht damit rechnet. Und das kann verdammt gut sein und es kann auch verdammt günstig sein. Und das ist halt eben dieses Austarieren der verschiedenen Kanäle und der verschiedenen Ansprachemöglichkeiten. Das ist sozusagen sagen wir mal, der goldene Gral in Anführungszeichen, das ist die Aufgabe, die wir lösen müssen. Und für jedes Unternehmen bedeutet es eigentlich heute, sei nicht auf einem Kanal präsent, sondern sei auf allen Kanälen präsent oder auf vielen Kanälen präsent und schau halt, dass du die Dosis und die Intensität dem anpasst, was für dich relevant ist. Nochmal ein Beispiel vielleicht in dem B2B-Umfeld, um es vielleicht auch nochmal ein Stück weit zu verdeutlichen. Es geht ja manchmal nicht nur um das Verkaufen von einem Produkt oder das Generieren von einem neuen Kunden, wo du sagst, also es gibt ja B2B-Unternehmen ganz viele, die sagen, ich kann sowieso kein Produkt direkt bei mir online verkaufen, sondern meine Conversion, wie wir sagen, also meine Zielerreichung ist eigentlich, dass jemand mich anruft oder einen Kontaktformular auf meiner Webseite ausfüllt. Das kann sein, dass wir sozusagen so etwas optimieren. Es kann aber auch sein, dass das Unternehmen gerade Personal sucht, und sozusagen ein Stück weit, und da ergänzen wir uns sehr stark mit dem, was du machst, Andreas, sozusagen als Arbeitgeber gut dastehen möchte. Da kommst du natürlich vor allen Dingen stark in den Fokus rein, wenn es darum geht, das Unternehmen als Arbeitgebermarke zu positionieren. Wenn es dann aber darum geht, auch die Stellen so in der Zielgruppe publik zu machen, dann ist das wieder etwas, was wir über Performance Marketing, über Online Marketing erreichen können. Beispielsweise, indem wir einen Job vorstellen auf TikTok oder indem wir einen Job vorstellen auf Facebook. Und da ist es halt immer so, das Tolle am digitalen Marketing, dass du ja diese Vielfältigkeit hast. Du kannst ja so viele Dinge machen, immer wieder mit den gleichen Maßnahmen am Ende des Tages, aber mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Also Verkaufen von Produkten, Generieren von Anfragen, Generieren von Bewerbungen, einfach nur sichtbar machen und positionieren einer Marke. Das sind ja alles verschiedene Dinge, die ich erreichen kann mit digitalem Marketing. Und es gibt, glaube ich, nicht diese eine Message, die man mitgeben kann, wo man sagen kann, mach das und am Ende funktioniert alles. Die Message wäre eher, guck, dass du wirklich schaust für dich, was funktioniert da. Und vieles von dem, was draußen erzählt wird, also wenn beispielsweise jemand zum Thema LinkedIn dir sagt, du musst einmal in der Woche einen Post machen bei LinkedIn. Ich weiß nicht, Andreas, wie das bei dir ist. Vielleicht machst du das sogar, keine Ahnung, aber ich kann es sagen, bei mir sagen meine Kollegen permanent, also Ulf, du müsstest mindestens zweimal die Woche einen Post machen. Und ich mache aber manchmal wochenlang gar keinen Post, weil ich einfach kein authentisches Thema habe. Und weil das Wichtigste aus meiner persönlichen Sicht, und das sage ich auch jedem Kunden, ist nicht die Frequenz. Weil du machst den Post am Ende des Tages ja nicht für den Algorithmus von LinkedIn, sondern du machst den für dich. Und was dich auszeichnet, ist ja vor allen Dingen deine Authentizität. Und dass du wirklich auch ein Thema hast, worüber du sprechen möchtest bei LinkedIn. Und dann ist es halt auch manchmal so, dass du 3 Wochen keinen Post machst. Dafür machst du dann aber wieder einen längeren oder 3 Stück hintereinander. Also deswegen, es wird viel auch erzählt, was Menschen gerade im Marketing in so eine Enge treibt, in Anführungszeichen so ein Korsett
Ja,
legt,
genau.
wo man am Ende eigentlich sagen muss aus der Erfahrung, das ist überhaupt gar nicht so notwendig. Du musst halt schauen, wie es für dich passt oder was für dich in deiner Marktgruppe relevant ist.
Was ich sehr spannend finde, und ich meine, das triggert mich natürlich ja, ist ja immer wieder auch unser Thema, und deswegen würde ich da auch gerne mit dir in der Schnittstelle mal drüber sprechen auch. Ich reflektiere natürlich ja bei vielen Klienten von uns, ja, oder vor allen Dingen auch, wenn wir mit Klienten neu zusammenarbeiten, was sie überhaupt gemacht haben für ihre Markenbildung, ja. Und das, also ich meine, klar, jeder, der uns kennt, weiß, wir reden über 10 Jahresprozesse und wir reden über Organisationsentwicklung. Und natürlich, ich sage, dass eine Marketingstrategie immer ein Teil der Strategie ist und aus den strategischen Zielen, aus der Vision und so weiter herauskommt. Aber ich erlebe ja nach wie vor, und da bin ich jetzt genauso im KMU wie auch bei größeren Organisationen, dass das, was ich da im Marketing erlebe, in der Regel, egal ob es der Unternehmer macht oder ein Marketingleiter verantwortet, meistens immer noch John Wayne ist. Also es wird mal ein Schuss aus der Hüfte gemacht, ja, dann macht man mal wieder ein paar Monate vielleicht das oder ein paar Monate setzt man wieder auf das und dann wieder was anderes und so. Aber eine wirklich nachhaltig ausgerichtete Marketingstrategie, die auf die Marke einzahlt, auf die strategischen Ziele einzahlt, eine Zielkundendefinition hat und so weiter, gibt es aus meiner Sicht heraus in den wenigsten Fällen, ja, weil sie auch insgesamt meistens keine Strategie haben, ja. Und wie nimmst du das wahr? Oder auf was triffst du da, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, die jetzt nicht unbedingt CEC-Klienten sind? Ich hoffe, dass es da anders ist, ja. Aber da würde ich gerne noch mal so ein bisschen deine Meinung dazu hören.
Ja. Also ich teile die Meinung. Du hast bei vielen Unternehmen tatsächlich so dieses Wildwest, beziehungsweise wir machen halt einfach mal. Wir begegnen dem eigentlich in der Regel, oder lass mich mal anders anfangen. Einer der wesentlichen Vorteile von digitalem Marketing ist ja, dass du das wirklich messen kannst, was am Ende passiert. Nicht alles, nicht bis zu unendlichen Tiefe, aber du kannst natürlich sehr, sehr viel messen. Das heißt, das Erste, was wir versuchen, ist eigentlich, diese Datengrundlage wirklich zu erheben. Das heißt, auch derjenige, der sagt, John Wayne, wir haben hier mal was gemacht, hat funktioniert, das mache ich jetzt nochmal. Also was uns häufiger passiert, ist ja, dass Menschen, und das ist wahrscheinlich bei euch auch so, die sagen, hey, vor 10 Jahren haben wir das gemacht und das hat funktioniert. Lass uns doch so jetzt nochmal probieren, ja. Und dann merken Sie vielleicht, es funktioniert nicht mehr. Man ist ja trotzdem so in seinem Trott gefangen. Wir versuchen bei solchen Situationen eigentlich immer erstmal zu sagen: Lass uns die Daten erheben, lass uns eine Grundlage schaffen, lass uns wirklich mal gucken, was passiert denn eigentlich auf deinen Kanälen. Denn da geht es nicht nur um, wie viel Anzahl Follower hast du bei irgendeinem Social Media Kanal oder wie viele Besucher sind auf deiner Webseite, sondern was genau gucken die sich an? Sind die alle nur auf der Startseite oder scrollen die irgendwie weiter runter? Besuchen die drei Unterseiten oder sind die eigentlich sofort wieder weg? Und von der Grundlage ausgehend, wenn man dann sagt, okay, und jetzt mache ich auf der Basis, mache ich jetzt mal eine Kampagne und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt, dann kannst du die Leute in der Regel abholen und sagen, anhand der Daten, schau mal, du siehst doch, es hat sich entwickelt. Wir haben jetzt hier mehr Interaktion mit unserer Marke, mit unserer Webseite. Wir haben, was weiß ich, eine neue Landingpage gebaut und die bewerben wir jetzt und da merken wir signifikant, dass das besser funktioniert auf dieser Seite als auf der Startseite. Also ist doch eigentlich der logische Schritt in dem Beispiel zu sagen, wir müssten eigentlich die ganze Homepage umbauen, weil wir dann merken, dass es überall besser funktioniert. Und so kann man ein Stück weit einfach mit den Daten, mit den Fakten auch beweisen, dass das am Ende ja sinnvoll ist, was wir tun. Und das hilft. Nicht bei jedem. Es gibt natürlich immer die Unverbesserlichen, das ist klar. Aber viele kriegst du dann über so einen Prozess. Und ich sage, ähnlich wie das wahrscheinlich bei eurer Dienstleistung ist, auch das, was wir tun, ist in der Regel nicht mit einem Einmalschuss für, keine Ahnung, 3 Monate und danach ist alles erfüllt und danach könnt ihr das wieder alles selber machen, so nach dem Motto, sondern auch unsere Betreuung ist eigentlich eine laufende Betreuung. Das sehen wir bei unseren Kunden, bei den erfolgreichen Kunden sehen wir das auch, wie ihr sicherlich auch, Andreas. Wir arbeiten über viele, viele Jahre mit denen zusammen und wir entwickeln uns weiter. Der Kunde entwickelt sich weiter. Der Kunde lernt. Wir kommen mit neuen Ideen und dann ist das eine tolle Partnerschaft, die jedes Jahr im Endeffekt was Neues auf die Beine stellt und sozusagen besser wird als im Jahr davor. Und das ist irgendwo so das Ziel, ne?
Geh da ruhig noch mal ein bisschen weiter rein, auch wie so eine Zusammenarbeit nachher aussieht, ja. Also ich meine, klar, jeder hat ja irgendwo seine Agenturerfahrungen und seine, ja, auch seine Ansprechpartner jetzt, aber wie macht das die OMS AG? Also habt ihr da einen Projektleiter, der dann mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, oder ist es ein Team, oder also wie läuft so ein Prozess bei euch ab?
Ja. Also tatsächlich in beiden Bereichen relativ gleich. Es gibt immer einen Projektleiter, der sozusagen der Hauptansprechpartner ist für den Kunden. Das ist, wenn du dann einen Kunden hast, der tatsächlich am Ende nur eine Dienstleistung gebucht hat, beispielsweise, also nur einen Kanal beispielsweise, wo wir erstmal nur mit kleinen Themen anfangen, dann ist es in der Regel auch so, dass du neben dem Projektleiter dann halt eine Person hast, die dann diesen Kanal betreut. Manchmal ist es auch in Personalunion sozusagen Projektleiter und derjenige, der gleichzeitig auch das Projekt betreut in einer Person. Aber das ist von der Grundstruktur her schon immer so aufgebaut, dass du halt eben wachsen kannst und dieser Projektleiter ist aber immer derjenige, der dich dann am Ende auch kennt, der dein Geschäft versteht und der hier intern im Haus das natürlich auch sozusagen weitergibt an die Kollegen, die dann neu in die Projekte reinkommen oder die auch nur mal kurz in die Projekte reinkommen, um einfach die Reibungsverluste letztendlich aufzubauen. Also so gesehen haben wir dort schon auch einen relativ strukturierten Prozess, der auch am Anfang vorsieht, dass man wie so eine Art Intro-Runde, Kick-off-Runde hat, in der wir vor allen Dingen gerne sehr viel zuhören. Da gibt es einen Fragenkatalog, den die Kollegen immer mit dabei haben. Der ist aber so ein bisschen mehr so eine Art Leitfaden, um sich daran entlang zu hangeln. Der passt natürlich nicht auf jedes Geschäft, aber wir wollen erstmal erfahren, wie funktioniert dein Geschäft, lieber Kunde? Wie lange gibt's euch? Was zeichnet euch aus? Was sind eure Produkte? Was macht die besonders? Warum sind die besser als bei irgendjemand anderen? Und wo wollt ihr hin? Was ist eure Vision? Also sehr, sehr abgeschwächt natürlich, nicht so wie ihr jetzt letztendlich, Andreas, aber wir müssen natürlich auch verstehen, hat der Kunde das Ziel,
Absolut.
einfach nur den Status quo zu erhalten und
Ja.
möchte da einfach nur besser werden und einfach weniger Geld für Marketing ausgeben, aber eigentlich am Ende des Tages ist eigentlich alles gut oder gibt es hier wirklich einen starken Wachstumspfad, den wir entlang gehen sollen, wo der Kunde sagt, ich möchte einfach in 10 Jahren möchte ich oder im nächsten Jahr möchte ich einfach deutlich mehr Umsatz machen als in diesem Jahr und deswegen habe ich euch hier dazu geholt. Das müssen wir natürlich verstehen, weil da hängt natürlich am Ende dann der Projektplan ab, wie wir das machen. Und ja, letztendlich betreut dieser Projektleiter den Kunden dann über die gesamte Zeit und nimmt dann die eine oder andere Dienstleistung mit hinein, je nach Bedarf des Kunden. Also wir haben viele Kunden im KMU-Segment, die haben tatsächlich nur ein oder zwei Kanäle, die wir betreuen. Und bei uns ist das in der Organisation immer so, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, wir haben sozusagen Fachleute für den jeweiligen Kanal. Also wir haben Fachleute, die sind für Facebook und Instagram zuständig. Oder Fachleute, die sind für LinkedIn und Xing zuständig, um mal jetzt irgendwie die B2B-Netzwerke dort mitzunennen. Fachleute, die sind nur für Google zuständig, nur für Microsoft Ads, nur für you name it, ja. Also für alle diese Bereiche. Und letztendlich die Projektleiter, die koordinieren alle diese Kollegen in den Projekten zusammen, so dass letztendlich alle in dem Kundenprojekt arbeiten. Das ist dann am Ende aber ein Team.
Okay. Und ich meine, es gibt ja jetzt bei kleineren und auch bei größeren Unternehmen, ich meine, größere Unternehmen habt ihr ja eigene Abteilungen, die sich ja natürlich ja auch mit dem ganzen Marketing- und Kommunikationsbereich auseinandersetzen. Das heißt also, da werden im Prinzip dann die Schnittstellen definiert, was machen die selbst, was liefert ihr dann letztendlich in dem Kontext? Und bei kleineren Unternehmen übernehmt ihr dann quasi den Full-Service oder ist dann auch schon so, dass ihr auch in dem Unternehmen noch dann eigene Mitarbeiter positioniert, die dann vielleicht auch die ja jetzt schon irgendwelche Posts oder sonst irgendwas machen? Also wird das in Schnittstellen dann gemacht oder ist es euch dann schon lieber zu sagen, nee, wir können das dann auch komplett letztendlich in unserer Verantwortung dann für das Unternehmen auch gestalten?
Also das kommt tatsächlich auf die Situation beim Kunden drauf an. Wir können das komplett übernehmen, so dass der Kunde am Ende des Tages einfach nur sich die Ergebnisse anschaut und mit uns natürlich am Ende die Abstimmung hat, über welche Themen reden wir, was gibt's Neues und so weiter. Also ganz, ganz ohne Arbeit funktioniert es natürlich nicht, weil wir ja immer am Kunden auch dranbleiben müssen und verstehen müssen, was sich dort verändert. Aber wir können natürlich auch, und das machen wir auch sehr gerne. Es gibt Kunden, die haben eigene, die haben gesagt, was weiß ich, die Webseite hat jemand gebaut, mit dem arbeite ich aber auch gut zusammen und der betreut mir die auch. Und wenn ihr da Änderungen haben wollt, dann müssen wir mit dem zusammenarbeiten. Das sind völlig normale Situationen und da können wir uns auch drauf einstellen. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Natürlich hat es einen gewissen Effizienzvorteil, wenn das alles bei uns aus dem Haus kommt, weil dann sind die Wege kurz, und die Reibungsverluste gering. Wenn man mit externen oder auch mit dem Kunden dann sozusagen zusammenarbeitet, gibt es einfach ein bisschen mehr Abstimmungsaufwand, ist aber für uns gar kein Problem. Also wir machen das am Ende so, wie es für den Kunden am besten passt. Wir können von Full Service, Kunde muss gar nichts machen, bis hin zu am Ende theoretisch auch nur relativ kleine Einzelbeauftragung, wobei man da natürlich wirklich schauen muss, das muss natürlich am Ende auch noch Sinn ergeben. Also irgendwo ist ja dann die Grenze erreicht, wo wir dem Kunden auch eher sagen, nee, schau mal, für die Tätigkeit brauchst du eigentlich keine Agentur, da such dir einen Freelancer beispielsweise, der das für dich macht. Das ist einfacher für dich, da brauchst du eigentlich keine Agentur. Es gibt ja immer so irgendwo so eine natürliche Grenze, wo es für uns auch einfach keinen Sinn macht, ja, eine Dienstleistung eigentlich anzubieten. Weil
Ihr seid ja, Ulf, und da schlage ich jetzt die Brücke auch mal rüber, dann auch natürlich Richtung Prozess jetzt auch, CEC. Ihr seid ja nun erfolgreich, ja, und ihr seid jetzt seit 20 Jahren in einem auf jeden Fall sehr zukunftsorientierten, ja, Bereich auch unterwegs, ja. Und natürlich in unseren Vorgesprächen oder in unseren Gesprächen habe ich ja relativ schnell auch von dir gehört, du hast auch deine Visionen und möchtest das Unternehmen auch dementsprechend natürlich weiterentwickeln, die OMS AG in die Zukunft auch führen. Und jetzt seid ihr selber ja auch in eigenen Transformationsprozessen. Was sind denn eure aktuellen Herausforderungen? Was sind für euch als Agentur, ja, eure Herausforderungen, denen ihr euch in den nächsten Jahren auch stellen müsst? Ja, und dann können wir ja auch gerne nochmal so über eure ersten Erfahrungen jetzt auch im CEC-Prozess sprechen. Aber was ist das, was ihr quasi machen müsst, um jetzt zukunftsorientiert zu sein oder noch zukunftsorientierter zu sein? Ihr seid es
ja,
ja.
also ich glaube, der größte Wandel, der momentan in der Branche natürlich stattfindet, ist das Thema künstliche Intelligenz. Das ist natürlich das Kernthema letztendlich, was seit ungefähr 12 Monaten aktiv ist und wo er am Anfang sehr, sehr große Verunsicherung auch vorherrschte, wo ja Menschen gesagt haben, in Zukunft braucht man gar keine Agenturen mehr und weiß ich nicht, 90% der Jobs fallen weg und so weiter. Wir haben zum Glück recht früh auf das Thema aufgesetzt. Also wir haben schon Ende letzten Jahres hatten wir schon kompletten, wir nennen das All-Team-Day. Das sind Tage bei uns in der Organisation, wo wir alle zusammensitzen und den Tag widmen wir eigentlich Forschung und Entwicklung, kann man mal fast sagen, der Innovation. Das ist wie so eine Art Innovationstag. Und wir haben den seinerzeit schon gemacht und haben uns alle mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt und haben das für uns eingeordnet. Und das hat uns so einen relativ guten, ja, Startschub gegeben letztendlich, dass wir auch wissen konnten, worauf müssen wir uns jetzt eigentlich einstellen. Aber das Thema ist natürlich noch nicht vorbei. Also KI entwickelt sich so rasch weiter, dass du ja auch mit dem Wissen von heute, Oktober 24, nicht sagen kannst, okay, ich weiß jetzt, wie die Zukunft aussieht, sondern die Herausforderung für uns wird natürlich immer wieder sein, uns so zu positionieren, dass wir am Ende tatsächlich noch einen Mehrwert für den Kunden liefern können in gewissen Marktsegmenten. Also ich rechne persönlich damit, dass es wahrscheinlich schon Segmente geben wird, die wir in Zukunft einfach nicht mehr bedienen, weil KI das einfach macht. Und ein Stück weit trifft das heute bereits auf Inhaltserstellung zu, also gerade die GPT-KIs, ChatGPT ganz weit vorne, also diese Transformer-KIs sind einfach verdammt gut im Erstellen von Texten. Und wir haben schon in diesem Jahr jetzt auch sozusagen eine strukturelle Veränderung in unserem Redaktionsteam vorgenommen, haben das, sagen wir mal, auf andere Beine gestellt, weil wir halt gemerkt haben, dass sozusagen sehr viel Content einfach zugearbeitet werden kann von KI. Was nicht heißt, dass du keinen Redakteur mehr brauchst, eher im Gegenteil. Also für uns ist momentan in der aktuellen Situation KI eher eine absolute Hilfestellung, weil wir letztendlich, das ist ein Effizienzbooster für uns letztendlich. Wir können für in der gleichen Zeit deutlich mehr Output generieren und das wird am Ende des Tages für den Kunden natürlich günstiger dadurch, dass ich sage, ein Text, der früher vielleicht einen Redakteur 5 oder 6 Stunden in Anspruch genommen hat mit Redigieren und so weiter, vielleicht sogar manchmal hat er sogar einen Tag dran gesessen, den kriege ich heute in 2 Stunden runter in dem gleichen Qualitätsniveau. Und der Kunde ist glücklich, weil ich halt deutlich weniger Zeit und Aufwand damit verbrauche. Das ist der Status quo. Ich glaube aber, dass uns das in der Zukunft weiter betreffen wird. Das ist sicherlich das hauptsächliche Transformationsthema, an dem wir arbeiten müssen und wo wir die richtige Abzweigung kriegen müssen. Also wo wir sozusagen auf das richtige Pferd setzen müssen und die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Und das ist die große Aufgabe der Zukunft an der Stelle.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, dann lass uns noch mal so ein bisschen mit auch teilhaben. Ich meine, wir hatten seinerzeit natürlich ja auch das ein oder andere Vorgespräch ja auch, und du hast ja sehr kritisch auch geprüft, ja, was wir machen, und bist selber ja auch aus dem Beratungsbereich ja auch gekommen. Das sind ja auch Themen, die dir durchaus gar nicht fremd sind, ja. Und dann hast du dich ja trotzdem zur Zusammenarbeit mit uns auch entschlossen, wo ich natürlich sehr dankbar dafür auch bin, und es macht auch großen Spaß mit euch. Und deswegen würde ich dir jetzt mal so ein bisschen, warum hast du dich zur Zusammenarbeit mit CEC entschieden? Wie sind so eure ersten Erfahrungen? Jetzt, ich habe ja gerade schon gesagt, ihr seid jetzt nicht schon 10 Jahre im Prozess, sondern ihr habt jetzt gerade ja die ersten Schritte auch gemacht, ja. Und deswegen lass uns da mal so ein bisschen dran teilhaben, und auch die Unternehmer, die ja uns zuhören, oder Unternehmerinnen, was da so deine Gedanken waren zu dem ganzen Thema.
Ja, Andreas, tatsächlich hatte ich eine relativ lange Customer Journey, um es mal in unseren Marketingworten irgendwie auszudrücken.
Das ist
Ja,
so.
also wir haben uns kennengelernt und dann sind wir uns diverse Male sind wir uns begegnet und haben immer wieder gesprochen. Irgendwann hattest du mich überzeugt, aber eigentlich habe ich mich quasi selbst überzeugt, weil was mich am Ende wirklich dazu gebracht hat, bei euch zu beauftragen, ist dieser strukturierte Vorgehens, dieser Prozess, den ihr lebt. Weil das habe ich so noch nicht erlebt. Wir haben natürlich im Laufe unserer Jahre auch schon den ein oder anderen Berater, Beraterinnen hier gehabt, die uns in verschiedensten Stellen weitergeholfen haben. Und aus meiner Sicht war häufig das Thema, dass die Herangehensweise von den Kollegen nicht so wirklich strukturiert war. Das war so ein bisschen offen, wir gucken mal und so weiter. Und was mir bei euch aber gefallen hat, war dieses Thema, es gibt diesen Prozess, den läufst du durch, den läufst du jedes Jahr durch, und jedes Jahr wirst du besser damit und am Ende weißt du es auch auswendig aber alleine die Tatsache, dass es da einfach so einen Leitfaden gibt, das hat mich total überzeugt. Und ich kann dir auch als Feedback geben von unseren ersten knappen Dreivierteljahr, wo wir jetzt bei euch sind. Ihr lebt das auch, ihr setzt das auch genauso um. Also das ist wirklich überzeugend, weil man jederzeit weiß, wo man steht. Und vor allen Dingen versteht man ja auch jederzeit, ich mache jetzt eine Aufgabe mit einem Ergebnis, damit ich in den nächsten Prozessschritt reinsteigen kann, wo ich dieses Ergebnis brauche. Und also das finde ich total klar. Dann das Zweite, was mich getriggert hat, ist sozusagen dieses, ihr basiert ja auf diesem EFQM, heißt es richtig?
Genau, ja.
EFQM-Modell, was ja letztendlich, sag mal, die große Klammer, würde ich jetzt mal sagen, ist um eure Beratung, um das mal in meinen Worten zu sagen. Und dieser Prozess hat ja vor allen Dingen das Management von Veränderung, von Transformation. Zur Folge. Und das war für mich auch ein, sagen wir mal, wichtiger Punkt, weil wenn du so 10 Jahre in so einem Unternehmen bist, dann gibt es natürlich auch gewisse Dinge, die haben sich irgendwie eingeschliffen. Ja? Und ja, man merkt das dann immer, wenn man mal irgendwie an die Situation kommt, wo man dann in solchen Bereichen, die nicht zum operativen Geschäft gehören, irgendwie mal Software einführt oder sowas. Wir haben so ein Buchhaltungssystem irgendwann mal vor Jahren eingeführt. Und wenn man dann hinterfragt, warum läuft denn ein Prozess so, wie er läuft, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht, so sinngemäß, ja. Du kommst als Unternehmer nicht dazu, diese Strukturen aufzubrechen, weil du viel zu viel andere Dinge um die Ohren hast. Ich bin ja selber mehr draußen bei, sagen wir mal, wenigen wichtigen Kunden, aber auch im Vertrieb, in Anführungszeichen. Ich rede mit vielen Menschen, ich bin auf Messen und so weiter. Ich bin ja selten sozusagen an der Stelle, wo ich mich wirklich mal mit so einem Prozess auseinandersetzen kann. Und das ist natürlich die prädestinierte Aufgabe für jemanden, der von außen reinkommt, der den Überblick hat, der dann auch wieder mit dem Modell reingeht und sagt, okay, wir gucken uns das jetzt an, vielleicht nicht in der Buchhaltung bei uns, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, aber vor allen Dingen in den, sagen wir mal, in den sonstigen Teams und so weiter. Ja? Also das waren so die wesentlichen Trigger. Und
Sehr
dann
schön,
natürlich
ja.
Andreas Persönlichkeit, ja, also das hat natürlich auch einfach funktioniert zwischen uns, muss ich sagen. Und du hast ja jetzt einen Kollegen von dir bei uns als Projektleiter an Bord, den Manuel, der macht das auch ganz hervorragend. Also es ist ja nicht nur der Andreas, der CIC verkörpert, sondern auch sein ganzes Team. Und da haben wir einfach auch wirklich einen guten gefunden, will ich mal sagen, der zu uns passt, der so ein bisschen internationale Erfahrung reinbringt, lange Zeit auch in den USA gelebt hatte. Und das ist sehr spannend und das ist sehr fruchtbar und das macht Spaß und ja,
Sehr schöne
so können wir
Worte.
weiterarbeiten.
Ja, vielen, vielen Dank. Das ist Wasser auf die Mühlen natürlich. Freut mich auch, dass du das so siehst. Und ich kann es nur so zurückgeben. Das glaube ich, spürt man ja auch. Also, dass da eine persönliche Ebene auch da ist. Aber das ist, muss ich sagen, immer auch mein größter Anspruch, dass die Klienten, die mit uns zusammenarbeiten, dass es da menschlich auch passt. Und auch wenn sich uns, das habe ich immer von Anfang an auch gesagt, wenn unsere Klienten sich treffen, auch Veranstaltungen, das kommt ja jetzt auch wieder. Und das wollen wir nächstes Jahr auch noch intensiver machen, auch noch mehr Erfahrkreise und so weiter. Und das muss einfach so sein, dass da die Unternehmer zusammenkommen, die einfach ein positives Mindset haben, die eine Ausstrahlung haben, die was wollen. Und freue mich natürlich auch riesig, dass Manuel Franz nochmal mit aller Deutlichkeit gesagt, bei euch so super gut ankommt. Ja, das schafft er natürlich, muss ich sagen, an der Stelle auch wirklich immer. Er ist ein toller Typ auch und ich liebe ihn auch über alles. Macht richtig Spaß, mit ihm auch zusammenzuarbeiten und bin heilfroh, dass der CIC gefunden hat, als er aus Amerika zurückgekommen ist. Ein toller Organisationsentwickler. Und von daher, nee, mein lieber Ulf, ich schaue mit Schrecken auf die Uhr. Wir sind schon viel zu lange, wir haben Overtime, Nachspielzeit, ja. Und ich habe gesagt, ach, wir machen mal so eine halbe, dreiviertel Stunde und jetzt reißen wir schon fast die Stunde. Also von daher, ich möchte an der Stelle erstmal dir Danke sagen, ja, für deinen Input, den du heute natürlich gegeben hast, ja. Und dir natürlich in deinem Unternehmen ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Wir freuen uns darauf, das begleiten zu können, euch da noch weiter zu unterstützen auch. Und die strategischen Ziele, ja, die natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserem Prozess sind letztendlich auch genau die Grundlage für das, was ihr macht mit euren Unternehmen. Also wenn die Unternehmen strategische Ziele definiert haben, habt ihr die perfekte Steilvorlage, um daraus die Marketing- und Kommunikationsstrategie umzusetzen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr auch noch mit vielen weiteren CIC-Klienten in Zusammenarbeit kommt. Da werde ich euch jetzt auch an der einen oder anderen Stelle noch intensiver auch empfehlen. Und jetzt da könnt ihr auch über den Prozess reden und dann auch über eure Themen. Also von daher macht das auf jeden Fall Sinn. Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir heute den Podcast auch nochmal zusammen aufnehmen, dass sich auch viele unserer Unternehmen nochmal kennenlernen auch und dass man einfach auch weiß, dass man über die gleichen Inhalte redet und gleich tickt. Und deswegen sage ich erstmal Danke an der Stelle. Ulf, du hast natürlich als unser Gast das Schlusswort, ja, für die heutige Ausgabe. Deswegen übergebe ich dir nochmal das Wort.
Ja, danke, Andreas. Ja, ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir gemeinsam diesen Podcast machen wollen. Wir hätten tatsächlich wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde reden können. Vielleicht müssen wir mal irgendwie
Zweite
eine
Folge
zweite
kommt.
Folge machen, je nachdem, wie gut diese Themen jetzt hier ankommen. Das
Ja.
sehen wir ja dann. Wir können es ja messen. Die
Ja,
Daten sind
genau.
ja da. Und dementsprechend, ja, ich sag danke, Andreas. War mir eine Freude. Und jetzt bin ich gespannt, wie unsere Hörer das finden. Von daher, ich weiß nicht, ob du das immer am Ende sagst, aber bewerten und liken und teilen und so weiter ist natürlich immer gerne gesehen.
Genau.
Und ansonsten sind wir natürlich dafür, für Rückfragen. Ich sag danke und wünsche noch einen guten Abend.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage genauso Danke und wünsche allen viel Erfolg, ja, und viel Spaß bei allem, was man in der nächsten Woche vorhat. Bis dann, ihr, euer Andreas Schmaler.
Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.